So wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erfüllt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Mit diesem Vers aus 2. Korinther 4, Vers 6 begrüße ich euch heute Morgen ganz herzlich bei diesem Sonnenschein, wo man sich so richtig vorstellen kann, dass aus der Dunkelheit Licht hervorbricht. Die letzten Wochen waren ja eher dunkel, jetzt kommt die Sonne nochmal. Wie schön. Ich begrüße euch hier zu diesem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Ich bin Anna Käser und ich leite uns heute durch den Gottesdienst. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie mir, wenn ihr solch einen Vers, den Paulus geschrieben habt, hört, dass das Licht unsere Herzen erhellt hat und dass wir das auch weitergeben können, dass wir irgendwie Anteil haben dürfen. In mir wächst dann so eine Sehnsucht danach, dass sich das wirklich bezeugen kann, dass Jesus das Licht und seine Liebe, die ich erfahren habe in meinem Leben, auch für andere sichtbar wird. Aber ganz oft neben dieser Sehnsucht taucht noch ein anderes Gefühl auf, nämlich ein Gefühl der Unsicherheit. Und ich fühle mich nämlich ganz oft so wie in diesem Bild. Das ist schon ganz lange bei mir so ein Thema, sich so manchmal so zerbrochen zu fühlen wie so ein Tonkrug. Irgendwie beschmutzt und irgendwie gar nicht so richtig würdig und beziehungsweise eher unfähig, Gottes Liebe überhaupt weitergeben zu können. Ganz zu schweigen davon in Alltagsgesprächen, das wünschte ich mir so, einfach Jesus oder Gott als einen guten Freund von mir vorzustellen, so ganz selbstverständlich. So wie ich auch andere gute Freunde oder meinen Mann, den ich ja sehr liebe, einfach vorstelle und von ihm schwärme und sage, ja, den musst du auch mal kennenlernen. Wie sehr wünsche ich mir das so und habe da eine Sehnsucht und du ja vielleicht auch. Und andererseits fühle ich mich so zerbrochen und manchmal so stumm und so unfähig, ein Zeichen der Liebe zu senden oder ein Wort der Freude zu finden oder ein richtiges Wort einfach zu wissen für denjenigen. Wir befinden uns thematisch in der Reihe 42 Tage Leben für deine Freunde. Und letzte Woche ging es genau um diese Frage nach diesem Herzensanliegen in uns, die Frage danach, ob wir eigentlich einladend glauben wollen, ob du das möchtest. Ich weiß nicht, ob du darauf schon eine Antwort gefunden hast. Ist auch gar nicht so schlimm. Ich denke, dass wir eine Menge Zeit noch haben werden, darauf Antworten zu finden. Doch auf diese erste Frage, ob wir das wollen, folgt doch unwillkürlich die zweite Frage: Wie kann das denn überhaupt gelingen, einladend zu glauben, ohne dass ich mich vielleicht auch verbiegen muss? Und ich finde das sehr ermutigend, das Thema von heute, zu dem Pastor Rolf Zürus heute predigen wird. Denn das verspricht der Titel, wenn ihr euch den gleich anguckt, ich lese ihn auch gleich nochmal vor, verspricht, dass es da eigentlich keine Generalantwort drauf geben muss, wie es gelingen kann, einladend zu glauben. Sondern dass das was mit unserer Persönlichkeit, mit dem, wie du und ich geschaffen sind, in aller Unterschiedlichkeit zu tun haben darf. Nicht nur kann, sondern auch darf. Denn der Predigttitel lautet heute: Einladend glauben, so wie es mir entspricht. Und das ist die vielleicht viel größere Sehnsucht in mir, dass ich nicht nur von Gottes Liebe weitergeben möchte, sondern dass Gott mir hilft, das so zu tun, wie es mir entspricht. Denn alles andere fühlt sich gar nicht gut an. Und ich glaube, wir können gespannt darauf sein, heute von Gott zu hören, ja, Möglichkeiten zu hören, Arten, Stilweisen vielleicht, die zu uns passen könnten und wo wir uns nicht verbiegen brauchen. Jetzt wollen wir gleich gemeinsam das erste Lied singen. Und das ist sehr nah an dieses Thema angeknüpft, wie ich finde. Da geht es nämlich auch darum, dass wir Gott bitten können, dass sein Licht in dieser Welt aufstrahlt. Nicht nur, wie es in unserem Herzen aufgestrahlt ist, sondern dass es auch in der Welt so sein kann. Und dieses Lied, wenn man es hört, es ist Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Viele von euch kennen das. Da denkt man manchmal, ja, das müsste man so sagen können. Das soll jetzt aufleuchten oder man müsste das bezeugen können. Im ersten Schritt, glaube ich, ist dieses Lied ein Gebet und ein Bitten darum, dass Gott diese Sehnsucht in uns, dass uns das überhaupt wichtig wird, dass sein Licht leuchtet, auch gebetet werden darf. Das heißt, vielleicht bist du eben mit dieser ersten Frage, dass es dir ein Herzensanliegen ist, das weiterzugeben, noch gar nicht so weit. Dann nutzt diese Chance jetzt bei dem Lied, das als Gebet zu sprechen, dass es in unser Herz kommt, das, was Gott wichtig ist, dass Menschen ihn finden und irgendwie mit ihm unterwegs sind, dass das auch unser Herzensanliegen werden darf. Und nach diesem Lied, wenn wir das gesungen haben, komme ich wieder nach vorne und du bist eingeladen, weiter mit mir zu beten. Dann bete ich und ihr dürft gerne mitbeten. Und ein mutmachendes zu diesem ganzen Wollen und dann auch vollbringen können, habe ich im Philipper 2 gefunden und das möchte ich noch weitergeben. Denn er, damit ist Gott gemeint, bewirkt ja beides in uns. Das Wollen und dann auch das Vollbringen. Lasst uns gemeinsam singen, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Einfach auch als Gebet. Papa, das wünschen wir uns, dass dein Licht in unserem Leben aufstrahlt. Und nicht nur in unserem Leben, sondern dadurch auch im Leben von anderen. manchmal ist uns vielleicht viel wichtiger, dass es nur in unserem Leben aufstrahlt. Deswegen bitten wir dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Anliegen, dass nicht nur wir profitieren von deiner Liebe in unserem Leben, sondern dass wir auch Licht sein dürfen, dass wir uns nicht unterm Scheffel stellen dürfen, sondern dass andere Menschen einfach, dass wir Liebe weitergeben können. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Fähigkeit dazu gibst. Und du siehst die Finsternis, die wir nicht nur in zerbrochenen Beziehungen oder, wenn wir ganz ehrlich sind, bei uns selbst finden und sehen manchmal, dass eben nicht alles so gut ist. Und wir nicht von uns aus diese Liebe haben für andere, für Beziehungen in unserem Leben, für Menschen, die uns eigentlich wichtig sind, wo wir da schon manchmal Probleme bekommen. Sondern wir sehen diese Finsternis auch oft in der Welt. Neben vielem Guten, wo wir dir danken, wollen wir dir einfach auch die Bitte bringen, dass du dein Licht sendest in die Krisenherde dieser Welt, in den Hass, der zwischen Völker kommt und manchmal sogar innerhalb eines Volkes wie in der Ukraine einfach aufbricht und wo Menschen sich bekriegen, die vorher friedlich miteinander gelebt haben. Und das gilt auch für andere Regionen, wo auch Religionen miteinander ganz friedlich oder viel friedlicher miteinander gelebt haben und auf einmal brennt der Hass auf. Aber du bist ein Gott des Friedens. Und das, diesen Frieden, um den bitten wir dich, dass du wirklich ein Zeichen sendest, dass die Leute dort untereinander erleben und vom Herzen berührt werden. Du kannst das schaffen, dass sie umdenken können, vergeben können, weil sie deine Vergebung erfahren. Ich danke dir für Menschen, die das gerade in diesen Krisenherden dieser Welt weitergeben. Und du siehst, dass wir bestürzt sind, wenn auch hier in Deutschland, wie in Wuppertal jetzt geschehen, Salafisten aufstehen und eine Scharia-Zone aufzeigen wollen und sagen, hier wird jetzt die Scharia gelebt. Und ich danke dir für Aktionen wie Oststadt in Harmonie, die gestern hier in Körne waren, wo Leute gemeinsam aufstehen, Leute, die glauben und Leute, die einfach an die Werte glauben, dass Frieden herrschen soll, dass es in Harmonie geschehen kann, dass wir dagegen aufstehen können, dass du uns hilfst, was wir für Zeichen setzen können. Und wir brauchen aber mehr als nur unseren eigenen Willen dafür, sondern deine Kraft, deine Liebe erweicht Herzen, unsere Herzen, damit wir barmherzig gegenüber anderen sind und die Herzen der anderen. Und darum möchten wir dich heute bitten. Und wir bitten dich jetzt für den Gottesdienst und für unser Herz, dass du uns aufmachst und bereit machst, egal wie wir gerade eigentlich dazu stehen, mit deiner Liebe in unserem Leben, ob wir das schon glauben können oder nicht und in welchen Stellen uns das manchmal schwerfällt. Ja, hilf einfach, dass wir uns aufmachen können, dir dazu zu hören und etwas von dir zu begreifen heute Morgen. In Jesu Namen, Amen. Ja, Gottes Liebe widerspiegeln zu leben, das habe ich ja schon angedeutet, ist zum Glück auf ganz verschiedene Arten und möglich, also viele Arten möglich. Das zumindest ist meine Hoffnung. Und ich habe das einmal so erlebt, dass mir Gottes Großzügigkeit ganz neu bewusst geworden ist, dadurch, dass ein anderer Mensch etwas getan hat. Und zwar war ich auf einer Freizeit als Mitarbeiterin auf einer christlichen Jugendfreizeit und da war eine andere Mitarbeiterin mit und ich habe zu ihr gesagt, Mensch, du hast ja schöne Ohrringe. Einfach so, als Kompliment gemeint. Und sie hat diese Ohrringe rausgenommen und mir geschenkt und gesagt, ja, wenn du sie so schön findest, darfst du sie haben. Und da habe ich gesagt, wieso? Und sie meinte, ja, das habe ich von Christen in Tansania gelernt. Die machen das da so. Und sie meinte, das hat mich so befreit und beflügelt, dass ich das weitergeben möchte. Und für mich war das wirklich, ich war wirklich baff. Zwar waren das einfach nur Ohrringe, aber in dem Moment hat Gott zu mir gesprochen. Weil ich auch eigentlich ein großzügiger Mensch bin, würde ich sagen, aber ich würde nichts hergeben, nicht so gerne hergeben, was ich nicht doppelt habe. Was kaufen und mein Geld nutzen und Gott bitten, dass er mir Geld gibt, damit ich anderen was geben kann, das schon. Aber etwas herzugeben, was ich trage, weil ich es schön finde, und es wegzugeben, das war für mich ein ganz großes Zeichen der Liebe, diese Dienendes, dieses Verschenkende an ihr. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass jemand durch einen ganz bestimmten Stil, durch eine ganz bestimmte Geste dein Herz bewegt hat und dadurch auf Gott hingewiesen hat. Und wir wollen heute im Lobpreisblock die Möglichkeit haben, dass wir davon teilen können, wo wir das eigentlich erlebt haben, dass jemand uns Also ihr dürft da einfach drüber nachdenken. Vielleicht mag aber auch jemand nachher das mit uns teilen, wo er das schon mal erlebt hat, in der Kleinigkeit vielleicht, dass ihm da nochmal Gottes Liebe neu bewusst geworden ist oder vielleicht sogar zum ersten Mal durch eine ganz bestimmte Art und Weise. Dazu lade ich euch jetzt schon ein. Gut. Und jetzt kommen zwei Männer und auch eine Frau, die auch einen ganz besonderen Stil haben, hier mitzuwirken in der Gemeinde, nämlich im Crossover. Und ich bitte David, Josie und dann auch Sebastian nach vorne.
Jo, guten Morgen alle zusammen. Wir sind hier, um den Sebastian zu verabschieden. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was du machst.
Kurz. Ich werde ab dem 22.09., also in 2 Wochen, ein Theologiestudium in Ebersbach beginnen.
Gut, das war kurz. Wir haben ein kleines Dankeschön, dass du so viel Zeit investiert hast in Crossover und hier auch in die Gemeinde und möchten dir das hier übergeben. Und ich übergebe mal noch weiter an den David.
Ja, lieber Sebastian, du hast unheimlich viele Ämter hier in der Gemeinde bekleidet und ich glaube, der Crossover war immer speziell ein Herzensanliegen von dir. Wir wollen dafür Danke sagen. Was ganz klar herausgekommen ist, dass du den Crossover unheimlich geprägt hast, mit deiner Art und auch wie du Christsein gelebt hast. Und was ich immer sehr vorbildlich fand, ist, dass du immer die Perspektive auf Gott gesetzt hast. Und dafür möchten wir uns super herzlich bedanken für diese ganze Zeit, die du hier im Crossover investiert hast und auch hier in der Gemeinde. Und wir haben dir noch was mitgebracht. Es gibt auch nachher noch ein anderes Geschenk im Crossover. Aber jetzt haben wir dir ein kleines Video mitgebracht. Da muss ich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Und zwar wollen wir einfach die letzten Jahre dort zusammenfassen. Und wie gesagt, hat Sebastian verschiedene Ämter gehabt. Und eins war unter anderem, dass er auch der Fotograf im Crossover war. Und deswegen muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen, dass ich deine Bilder geklaut habe. Und es dafür jetzt aber ein Video gibt. Und für alle, die den Crossover nicht so gut kennen oder nur vom Namen, sind das jetzt 5 Minuten, wo ihr die Chance habt, einfach mal in den Crossover reinblicken zu können.
Mein Herz. gerne etwas hören. Ich bitte den Arne Völker mal nach vorne zu kommen. Wir beide wollen jetzt für Sebastian und für David beten. Für Sebastian, der nach Eversbach geht, der aber doch auch weiter noch Teil unserer Gemeinde bleibt. Und für David, der schon seit einiger Zeit bist du in der Aufgabe der Leitung von Crossover. Und wir bitten euch einfach mal, dass ihr dazu nach vorne kommt. Genau, wir fangen mal mit Sebastian an und Arne, du hast Sebastian eine ganze Zeit auch intensiv jetzt wirst du für ihn beten und segnen.
Genau, lieber Sebastian, wir sind in den 4 Jahren öfters zusammengesessen, haben über das ein und andere gesprochen und was mich eben total gefreut hat, ist, dass in dir der Gedanke reifte, Mensch, ich widme mein ganzes Leben Jesus, ich werde mich theologisch ausbilden lassen und mal sehen, wo der Weg weiterhin geht. Und jetzt gehst du an die Hochschule nach Eversbach und ich habe dir ein Bibelwort aus Epheser 3 mitgebracht. Da heißt es, Gottes Geist soll euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben und unerschütterlich an ihr festhalten. Sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen. Dazu sollt ihr befähigt werden, zusammen mit allen Heiligen. Keine Kurzpredigt, 3 Gedanken. Erster Gedanke. Entscheidend auch einem Theologiestudium ist, dass der Heilige Geist dabei ist. Der soll dich in der Überzeugung festmachen, dass Jesus wirklich das Beste für diese Welt ist. Das Zweite, hier ist davon die Rede, dass der Glaube im Herzen wohnen soll. Alles Studieren ist super, aber richtig gut wird es erst, wenn es vom Kopf ins Herz kommt. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass auch dein Herz daran beteiligt ist und der Glaube darin wohnt. Und das Dritte und Letzte, interessant, dass die Liebe verwurzelt bleibt in uns und wir Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Dazu sollen wir befähigt werden. Und dazu studiert man Theologie bis zum Master, 5 Jahre, das ist schon ein langes End. Ich wünsche dir ganz viel Ausdauer, vor allem bei den Sprachen, damit fängt's an. Und dann wird's schöner. Ja, ich finde das toll, dass du dich entschieden hast, so eine solide theologische Hochschulausbildung anzustreben. Ich wünsche dir einfach, dass dir das viel Spaß macht und glaube zuversichtlich, dass Gott dich gebrauchen wird. Und jetzt will ich noch für dich beten. Bitte zum Segen, die Gemeinde aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für den Sebastian und für das, was du an Gaben in ihn hineingelegt hast. Ich danke dir, Herr, dass du ihn heiligst in seinem Charakter und Wesen. Ich danke dir, dass du sein Herz mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich bitte dich, dass er das, was er lernt, auch im Herzen erfassen kann und dass Herz und Verstand miteinander versöhnt sind. Ich bitte dich herzlich, Herr, dass du ihm die Kraft gibst, den vielen Stoff zu lernen, anhaltend dran zu bleiben, Herr, und dass du ihn dann zum Segen setzt, wenn er fertig ausgebildet in eine Gemeinde gehen will oder in die Mission. Danke, Herr, dass Sebastian auch weiter in unserer Gemeinde bleibt und dass er auch hier weiter sich einbringen wird, wo es ihm möglich ist. Lieber Sebastian, der Herr, dein Gott, der dich liebt und kennt, der segne dich. Der sende dir seinen Heiligen Geist. Der öffnet dein Herz und der leite deinen Verstand. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, lieber David, das ist gefühlt gar nicht so lange her, dass du hier in unserer Gemeinde aufgeschlagen bist und wir auch unsere ersten Begegnungen hatten. Und ich freue mich und staune, wie sich so in kurzer Zeit, gefühlt kurzer Zeit, einfach dein Leben entwickelt hat, aber auch, wie soll ich das mal sagen, dein Wirkungskreis in unserer Gemeinde sich entfaltet hat. Und dass du jetzt im Crossover so deinen Platz gefunden hast, deine Aufgabe in der Leitung, das finde ich ganz stark. Und Gott hat dich bisher darin schon gesegnet, gebraucht. Und ich möchte dir ein Bibelwort zusprechen, und zwar aus Josua 1, Vers 9. Das ist eigentlich ein Wort an Josua von Mose. Und da heißt es: Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Im Crossover hast du vielleicht nicht auf den ersten Blick so viel, wo du dich vor fürchten müsstest oder Angst hast, aber es sind ja schon viele Dinge in deinem Leben auch, die auf die Reihe zu kriegen sind, die zu sortieren sind. Und da denke ich, ist das Wort ganz wichtig und gut, mutig und entschlossen mit Jesus vorwärts zu gehen, das zu tun, was er dir zeigt, und du wirst erleben, dass er dich nicht im Stich lässt, dass er treu ist und dass er dir die Türen auftut, die Wege ebnet, sodass das gelingt, wo er dich auch zu beauftragt hat. Ich würde jetzt sehr gerne für dich beten. Lieber Vater im Himmel, danke für David. Danke, dass du ihn zu uns gebracht hast, in unsere Gemeinde gestellt hast. Und danke, dass du ihn vielfältig begabt hast und dass er seine Gaben einbringt, um dir zu dienen. Und dass er das auch im Crossover tut. Wir freuen uns, dass er dort ja für die Jugendarbeit, für die vielen Jugendlichen, die kommen und gehen, dass er dort wirklich eine Schlüsselperson ist. Und dass er gestaltet, zusammen mit dem Team, was er dort hat. Jesus, wir bitten dich, dass du ihn für diese Aufgabe immer wieder neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du ihm Vertrauen schenkst der anderen, die dort sind, und dass du ihm hilfst, so zu leben, dass sein Handeln, sein Reden und Tun dich, Jesus, widerspiegelt. Und Jesus, hilf uns als Gemeinde auch, dass wir für den David, für sein Team, für das Team im Crossover und für die Jugendlichen dort, dass wir beten. Und David, so segne dich der Herr Jesus. Er gebe dir seine Kraft und seine Weisheit und seine Freude, um diese Aufgaben dort anzupacken und zu tun, die du im Crossover hast. Amen.
Genau, ihr könnt ja auch nach dem Gottesdienst gerne die Möglichkeit nutzen, auf die beiden nochmal zuzugehen, gerade auf Sebastian. Er möchte nämlich auch noch gerade kurz was sagen, aber sonst könnt ihr später auch noch auf ihn zugehen, aber er will jetzt noch was sagen.
Genau, ich muss noch ganz schnell erzählen, wie David zu uns in den Crossover gekommen ist, weil es gab eine Zeit, da wussten wir im Crossover nicht, wie es weitergeht. Als, vor 2,5 Jahren ungefähr standen Jojo und ich hier oben und da waren wir zu zweit. Da hatten wir im Prinzip kein Team. Mittlerweile sind wir 11 Leute im Crossover und wir sind Gott total dankbar für das, was er da geplant hat. Also Gott hat einen Plan, das erkenne ich immer und immer wieder in unserer Gemeinde und gerade im Crossover. Ganz am Anfang, als David zu uns kam, da musste er dann auch direkt wieder weg. Er war, glaube ich, 5 Wochen oder so da und war dann ein halbes Jahr in Australien. Und nachdem er wieder kam, ist er in die Mitarbeit eingestiegen. Und man kann sagen, am Anfang relativ entspannt und diese Kurve ging einfach ganz, ganz steil nach oben. Ich erinnere mich, so wie es bei mir irgendwann auch mal war, dass David dann sagte, Sebastian, jetzt bin ich mit Thema dran, kannst du trotzdem eins vorbereiten, falls ich dann mich nicht wohl genug fühle. Und er stand da vorne, ein bisschen unruhig und hat dieses Thema gemeistert und hat darüber erzählt und dann hat er ein gutes Thema gemacht. Und die Wochen darauf, wenn er mit Thema dran war, hat er mich auch gebeten, Sebastian, mach ein Thema. Ich habe keine mehr gemacht. ich bin dir und euch als Team total dankbar, was ihr alles im Crossover macht, und das wollte ich hier einfach nochmal loswerden.
Ich stehe eigentlich nur noch kurz hier oben, um zu sagen, dass wir bei dem nächsten Lied, das auch das Lied vor der Predigt sein wird, zur Einstimmung, die Kollekte einsammeln wollen. Und zwar ist die für, und da freue ich mich sehr, für die Familie, für die Paschas in Brasilien. Und ich freue mich deshalb sehr, weil wir letztens ja von Sportlerruf Sportler gehört haben, dass sie dort waren und dort gearbeitet haben mit unter diesen brasilianischen Straßenkindern zur WM-Zeit. Die Phase dort weiter zu wirken geht natürlich weiter und wir dürfen ordentlich zusammenlegen dafür. Und ich freue mich auch deshalb, weil die bald kommen. Und da lade ich euch herzlich schon ein, denn am Mittwoch, den 8. Oktober, ein bisschen ist es noch hin, aber dann sind sie hier. Paschas sind hier und wir können Gemeindeabend mit ihnen erleben. Sie machen sich auf den weiten Weg hier rüber für uns. Und jetzt wollen wir einfach für sie zusammenlegen und singen zusammen: Herr, öffne du mir die Augen.
Ich will dich sehen, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. I want to see you.
42 Tage Leben für meine Freunde. Und die erste Woche von insgesamt 6 Wochen dieser Aktion sind jetzt vorbei. Wie geht es euch damit? Was habt ihr mitgenommen? Mich haben eine Reihe von Rückmeldungen aus Hauskreisen erreicht. Und ich habe gehört, dass das ein guter bis sehr guter Start war, dass die Hauskreise sehr motiviert, inspiriert waren von dem Thema, was für diese Woche angestanden hat. Und wir haben eine Gruppe, einen Kurs hier im Gemeindehaus begonnen, der dasselbe Material verwendet wie die Hauskreise. Und wir haben 18 Anmeldungen gehabt, also eine große Gruppe. Der Benjamin Neuser und ich leiten diese Gruppe. Das ist schon stark. Also ich freue mich sehr über das Interesse und die positiven Rückmeldungen. Und es ist jetzt noch ein ganz schöner Weg. Es sind noch 5 Wochen, die wir so mit diesem Thema unterwegs sind. Ich darf auch noch mal darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit, auf unserer Homepage sich eine Datei runterzuladen, wo Impulse für die persönliche Zeit mit Jesus, mit Gott sind. Bibeltexte, Gedanken, kleine Aufgaben für den Alltag, und vielleicht mag der eine oder andere sich auch auf der Ebene noch darauf einlassen. Wir überlegen übrigens, dass wir diese Impulse auch auf täglicher Basis denen, die es wollen, zuschicken. Dazu werde ich noch einmal eine Mail rumschicken. Ja, was wollen wir mit dem Ganzen eigentlich erreichen? Ich sag's mal so, wir wollen dich als Gottesdienstbesucher, als Mitglied oder Freund unserer Gemeinde ermutigen, auf dem Weg Menschen zu Jesus zu begleiten. Ja? Wir wollen miteinander schauen, wie wir Menschen ermutigen können, helfen können, Jesus für sich zu entdecken. Der Jesus, der die Quelle aller Hoffnung, aller Liebe ist. Wir wollen Menschen dabei helfen, dass sie Lebensveränderungen durch Jesus entdecken, dass Freude, Kraft, Mut in ihr Leben kommt, dass sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Und wir wollen dich ermutigen, ein Stück inspirieren, auch anleiten, die gute Nachricht von Jesus so zu verbreiten und zu kommunizieren, dass genau das geschieht. Und ich persönlich habe für mich gedacht, ein gutes Bild dafür ist die Brücke. Die Frage ist, wie werde ich für meine Freunde zu einer Brücke zu Jesus. So, diese Brücke, die macht das so deutlich, da gilt es schon, was zu überbrücken. Ein steiniges Tal, tiefes Tal, zu einem anderen Ufer zu kommen, zu einem anderen Ort zu kommen, wo es gar nicht so einfach hinzugelangen ist. Und wenn ich sage, wir werden zu einer Brücke zu Jesus, dann ist mir ganz wichtig, dass wir das nicht damit verwechseln, dass auch Jesus die Brücke zu Gott, dem Vater, ist. Aber er ist das in einer völlig anderen Rolle als wir. Er ist die Brücke zum Vater in einzigartiger Weise dadurch, dass er uns versöhnt mit Gott, dem Vater, durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn wir zu einer Brücke für andere Menschen zu Jesus werden, dann sind wir da in einer völlig anderen Rolle. Ja? Wir weisen Menschen auf Jesus hin und wir laden sie ein, gemeinsam zu Jesus zu gehen, aber nur in diesem Sinne sind wir Brücke. Und wir sind ganz gewiss nicht die einzige Brücke. Also Jesus ist die einzige Brücke zum Vater, aber es gibt viele Menschen, die für einen anderen zur Brücke zu Jesus werden können. Mir ist das ganz wichtig, diesen Unterschied hier zu machen, weil ich das Bild auf der einen Seite ermutigend und inspirierend finde, weil es aber auf der anderen Seite auch nicht überfordernd werden soll. Wir haben das eben in der Anmoderation von Anna Käser schon gehört. Da ist vielleicht dieser Wunsch, ich möchte für andere zu einer Brücke zu Jesus werden, und dann gelingt es nicht. Wir beten dafür, wir suchen Gelegenheiten, und doch geschieht es nicht, dass Menschen durch uns, so nehmen wir das jedenfalls wahr, Jesus näher kommen. Mal ist es so, dass wir in Situationen sind, wo wir spüren, jetzt wäre es dran, etwas zu sagen, Und dann klappt es nicht. Vielleicht sind da innere Bedenken, oh weia, wenn ich das jetzt sage, was ich im Kopf habe, was wird das auslösen? Oder uns fehlen ganz einfach die richtigen Worte und zack, ist die Situation schon wieder vorbei und wir haben wieder einmal nichts gesagt. Ein anderes Mal ist es vielleicht so, dass du empfindest, jetzt ist es mal dran, die Wahrheit, die ganze Wahrheit zu sagen. Und trotz aller innerer Bedenken, die du vielleicht hast, ziehst du alle Register und redest von Sünde und Gottes Gericht, von Verlorenheit und Rettung durch Jesus am Kreuz. Und vielleicht in solch einer Situation denken wir dann, genau das ist es, was Gott jetzt will. Und dann zitieren wir noch Bibelverse und doch merken wir schon irgendwie, das kommt gar nicht so an. Unser Gegenüber macht zu, hört nicht zu, versteht nicht, kann es nicht annehmen. Oder vielleicht warst du in einer Situation, wolltest jemand einladen und hast hinterher gemerkt, du hast Druck gemacht, weil du selber unter Druck standst. Und solche Erfahrungen sind ja nicht selten und manch ein Christ sagt am Ende, dann schweige ich lieber. Wir haben am letzten Sonntag gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du für mich getan hast. Und ich habe am letzten Sonntag schon gedacht, das stimmt doch gar nicht. Wir können doch ganz gut schweigen, oder? Und das tun wir auch. Viele Christen schweigen, weil sie verletzt sind, weil sie entmutigt sind von solchen Erfahrungen, die ich eben angerissen habe. Negativerfahrungen. Und ich glaube, solche Probleme haben damit zu tun, dass wir als Christen ein ganz bestimmtes Bild im Kopf haben, wie wir einladen glauben können, wie wir Menschen für Menschen zu einer Brücke zu Jesus werden können, wie wir die gute Nachricht von Jesus kommunizieren sollten. Aber es ist oft so, dass das Bild, was wir da im Kopf haben, überhaupt nicht zu uns passt, uns gar nicht entspricht. Da haben wir bei anderen gesehen, wie sie über ihren Glauben geredet haben und dachten, so muss ich das auch tun. Da ist jemand, der geht vielleicht ständig auf fremde Menschen zu, verwickelt sie in Gespräche. Und in jedem dritten Satz ist er oder sie dann schon bei Gott. Aber vielleicht geht das für dich, für mich überhaupt nicht so. Weil es einfach überhaupt nicht passt zu uns. Zu unserem Persönlichkeitsprofil. Und dann kommen wir da unter Druck. Die spannende Frage ist, wie kann das gelingen, dass wir eine Brücke zu Jesus für unsere Freunde werden? Und der Schweizer Pastor Reto Pelli, der das Konzept für 42 Tage Leben für meine Freunde entwickelt hat, er hat dafür eine Formel entwickelt, wie das klappt. Und die sehen wir hier, MGW gleich SDS. Keine Angst, das hat nichts mit DSDS zu tun. Deutschland sucht den Superstar. Er meint damit, und das schauen wir uns hier jetzt mal auf der nächsten Folie an, maximale geistliche Wirkung, das ist gleich, sei du selbst. Jo, und was meint er damit? Mit der maximalen geistlichen Wirkung meint er die Situation, wenn wir am meisten Ausstrahlungskraft, Salzkraft in unserem Glauben haben. Meint die Situation, wenn es uns wirklich mal gelingt, dass wir für andere zu einer Brücke zu Jesus werden. Also, wenn Menschen uns anschauen und sagen, boah, das ist ja ein interessanter Mann, eine interessante Frau. Wenn die Art und Weise, wie er oder sie drauf ist, etwas mit Jesus zu tun hat, dann möchte ich doch auch mehr von Jesus wissen. Und Reto Pelli sagt, diese maximale geistliche Wirkung haben wir dann, wenn wir ganz selbst sind, wenn wir ganz bei uns selbst sind, wenn wir nicht irgendeine Rolle spielen, wenn wir nicht irgendwelche Dinge sagen oder tun, wo wir denken, jo, das müsste ich jetzt tun, aber empfinden es im Grunde unseres Herzens als komisch. Wir denken, ja, so muss ein Christ das wohl machen. Zum Beispiel, wenn wir denken, ja, du musst in der Fußgängerzone auf wildfremde Menschen zugehen und spontan mit ihnen tiefergehende persönliche Gespräche führen. Oder du musst an fremden Häusern klingeln und besondere Einladungen und Traktate verteilen. Versteht mich nicht falsch. Für manche von uns ist das eine sehr gute Sache. Ich habe das selber auch super gerne oft gemacht. Aber jeder von uns ist da anders. Jeder von uns hat Begabung, Charaktereigenschaften, Neigungen, Prägungen. Der eine ist extrovertiert, der andere introvertiert. Einer ist beziehungsorientiert, der andere aufgabenorientiert. Der eine ist dominant und will sagen, wie es geht und die anderen fügen sich lieber ein in eine Gruppe. Der eine ist spontan und initiativ, der andere ist zögerlich und zurückhaltend. Und was Reto Pelli meint ist, wir müssen diese Eigenschaften lernen, dankbar anzunehmen. Du musst nicht anders sein, als du bist. Wir werden für unsere Freunde zu einer Brücke zu Jesus, wenn wir unsere einzigartige Weise, die Gott uns geschenkt hat, entfalten, für Jesus einsetzen und leben. Stimmt das? Ist das wahr? Das klingt ja doch auch sehr individualistisch, sehr nach Selbstverwirklichung vielleicht. Ich habe diese Fragen auch bewegt und wir werden uns jetzt einige Beispiele aus der Bibel anschauen, die zeigen, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, wie Menschen für andere zu einer Brücke zu Jesus werden können. Und letztlich geht es dann darum, dass du und ich, dass wir unseren eigenen Weg finden. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal so dieses Bild an. Das inspiriert uns dann im Hintergrund. Den ersten, den ich mal so als biblisches Beispiel bemühen möchte, ist der Apostel Paulus. Und von ihm heißt es in der Apostelgeschichte 17, Vers 17 und folgende, dass Paulus jeden Tag mit den Leuten sprach, die er auf dem Marktplatz in der Stadt Athen antraf. Darunter waren auch Philosophen verschiedener Richtungen, die mit ihm diskutierten. Der Paulus hielt sich damals also in Athen auf und das war eine einzigartige Großstadt in der Antike. Diese Stadt war ein Schmelztiegel unterschiedlichster Religionen und Kulte. Und die Stadt war absolut angesagt für Philosophen, für Intellektuelle, für die Vordenker der damaligen Zeit. Es gab auch eine hochberühmte Universität in Athen. Paulus sprach zunächst in der Synagoge zu seinen Landsleuten, den Juden, aber ihn hielt es nicht dort. Jeden Tag ging er auf die Straße, auf den Marktplatz und fing Gespräche mit Leuten an, die er dort antraf. Darunter waren auch einige Philosophen unterschiedlicher Richtung und die nahmen ihn dann mit zum Areopag. Das war ein Versammlungsort, wo damals auch der oberste Gerichtshof tagte und dort hält Paulus dann, so kann man das Apostelgeschichte 17 nachlesen, eine brillante Rede, indem er bei dem Denkmal eines unbekannten Gottes anfing und er endete dann bei dem allein wahren Gott und seinem auferstandenen Messias. Paulus' Rede war sehr überzeugend und eine Reihe seiner Zuhörer wurden gläubig, andere fühlten sich zutiefst provoziert, aber er kam an bei den Leuten. Und vielleicht sagst du dir jetzt, super, so will ich das auch machen. Das ist der Weg für andere, zu einer Brücke zu Jesus zu werden. Vielleicht. Vielleicht ist das auch dein Weg. Aber lasst uns beachten, das war ein Weg, der perfekt zu dem Apostel Paulus passte. Er besaß einen eindrucksvollen Intellekt. Er verfügte über brillante Denkfähigkeiten. Er war ein hochgebildeter Mann, der bei einem der angesehensten jüdischen Lehrer unterrichtet worden war. Und wenn man den Römerbrief liest, dann sieht man, wie er das Evangelium mit den zentralen Aussagen über Gottes Wesen, unsere Sünde und über Jesus Christus und sein Opfer für uns, wie er das glasklar, logisch aufgebaut und einleuchtend darstellte. Der Paulus war jemand, der in der intellektuellen Konfrontation mit Gegnern in Streitgesprächen und Kritikern geradezu aufblühte. Hätte Gott einen geeigneteren Mann als ihn zu den Philosophen in Athen schicken können? Ist das dein Weg, dieser intellektuelle Weg? Vielleicht. Wenn du ein wissensdurstiger Mensch bist, der gerne mit Fakten und logischen Argumenten umgeht. Dieser Weg ist heutzutage für Menschen, denen der christliche Glaube fremd geworden ist, ungewohnt geworden ist, und das sind ja viele, zunehmend mehr, ein ganz wichtiger und relevanter Weg. Es gibt einige Autoren, die stellvertretend für diesen Weg stehen, wie zum Beispiel C.S. Lewis oder auch Timothy Keller. Jetzt schauen wir uns mal aber jemand anders an. Petrus. Von ihm heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 37, dieses Wort, gemeint ist die Predigt, die er gehalten hatte, traf die Zuhörer mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Der Apostel Petrus hielt auf dem Pfingstfest in Jerusalem eine Rede vor über 3000 Menschen. Und das nur wenige Wochen, nachdem dort Jesus gekreuzigt worden war. Seinen Zuhörern erklärte er in aller Deutlichkeit, dass Jesus, der verheißene im Alten Testament angekündigte Nachfahre von David, König David ist, dass Jesus der Messias Gottes ist, dass Gott ihn jetzt von den Toten auferweckt hat und dass er jetzt der Herr ist. Und er erklärt seinen Zuhörern, dass sie daran schuld waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und das war ja nicht ohne, das waren die Leute, die geschrien hatten, ans Kreuz mit ihm, kreuzige ihn. Es waren die Leute, die, als er dann am Kreuz hing, vorbeigezogen waren und gespottet haben, ihn sich lustig gemacht haben. Das waren die Leute, die vor Gericht gelogen hatten, um ihn fertig zu machen. Und Petrus stellt sich an diesem Ort, wo Jesus zu Tode gekommen ist, hin, völlig unerschrocken, direkt kommt er zur Sache und er macht ihnen klar, was sie da für eine Schuld auf sich geladen haben. Und dass sie Gott um Gnade und Vergebung bitten müssen. Und was passiert? Die Zuhörer, seine Zuhörer sind tief getroffen und fragen, was sollen wir tun? Und wenn wir das so jetzt hören, denkst du vielleicht, ja, genauso sollte das laufen, auch bei mir. Das ist mein Weg. Und ich sage wieder, vielleicht. Aber bedenke, was für ein Typ der Petrus war. Er liebte die Auseinandersetzung, er war impulsiv und voller Elan. Als Jesus die Jünger fragte, für wen sie ihn eigentlich hielten, zögerte Petrus keine Sekunde und brachte es auf den Punkt, du bist der Messias. Und kurz darauf zögerte Petrus nicht einen Moment und korrigierte Jesus, der gerade einige düstere Zukunftsaussichten angekündigt hatte. Und er sagte, nee, Jesus, das ist ja wohl völlig neben der Kappe, so bitte nicht. Petrus korrigiert Jesus, immerhin den Sohn Gottes. Und als die Gegner kamen, die Soldaten kamen, um Jesus festzunehmen, war es Petrus, der sofort das Schwert zog, bereit zuzuschlagen. Und hat er auch gemacht. Also wenn es da Petrus gegangen wäre, hätte er einen großen Kampf angezettelt, Showdown, und Jesus da rausgehauen mit dem Schwert und ihn in Sicherheit gebracht. Wenn Petrus von einer Sache überzeugt war, gab es für ihn kein Halten mehr. Er war direkt unerschrocken und kam sofort zur Sache. Die Sache mit der Pfingstpredigt, das passte zu seiner Persönlichkeit, zusammen mit dem Heiligen Geist natürlich. Das war wirklich die Rolle, die Aufgabe von Petrus. Wie geht es dir? So ein konfrontativer Weg, ist das dein Weg? Liebst du Auseinandersetzungen oder macht dir so etwas Bauchschmerzen? Kostet dich das unendlich viel Kraft? Fühlst du dich schnell verletzt? Sowas ist Typsache. Das kann nicht jeder. Es gibt immer wieder, und das zeigt, wie wichtig es ist, dass es solche Christen gibt, die so einen Weg gehen können. Es gibt immer wieder Menschen, die einen Christen brauchen, der nicht lange um den heißen Brei herumredet, sondern so jemand, der die Wahrheit glasklar darstellt und dann sagt, und jetzt entscheide dich bitte. Das ist ein wichtiger Weg. Die Frage ist, ist es deiner? Wenn es darum geht, Menschen zu einer Brücke zu Jesus zu werden, haben wir oft Vorbilder im Kopf, die diese beiden Wege, die ich bisher aufgezeigt habe, also dieser intellektuelle Weg, kluge Antworten zu geben, kluge Fragen zu stellen, und diesen zweiten Weg, mutige Konfrontation, da haben wir immer Vorbilder im Kopf, die diese beiden Wege wählen. Aber das ist beileibe nicht alles. Wenn der intellektuelle und der konfrontative Weg nicht so zu dir passen, wenn dich das überfordert, dann gibt es auch andere Wege. Schauen wir uns Levi an. Ich lese uns aus Lukas 5, Vers 29. Später, nachdem Jesus Levi zur Nachfolge aufgefordert hatte, gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Ja, also für die, die es noch nicht wissen, Levi war ein Zolleinnehmer gewesen. Eines Tages kommt also Jesus an seiner Station vorbei, sieht ihn an und sagt, komm, folge mir. Und Levi lässt alles stehen und liegen und geht mit ihm mit. Ich denke, da muss Jesus wirklich einen riesen Eindruck auf ihn gemacht haben. Und später veranstaltet dieser Levi dann eine große Party in seinem Haus. Und zwar eine Party, wo Jesus der Ehrengast ist. Und warum macht er das? Weil er wollte, dass viele seiner bisherigen Kollegen und Bekannten und Freunde Jesus kennenlernen. Er will für sie zu einer Brücke zu Jesus werden. Und dabei konfrontiert er sie nicht so, wie das Petrus gemacht hat. Dabei präsentiert er ihnen auch keine logischen Argumente, so wie Paulus das immer wieder getan hat, sondern, und übrigens, der Bibeltext erwähnt auch nicht, dass er sein Bekehrungserlebnis dort groß berichtete. Stattdessen fängt Levi bei den Beziehungen an, die er im Laufe der Jahre zu den vielen Menschen aufgebaut hat. Und er bemüht sich, diese Beziehungen, diese Freundschaften zu vertiefen. Er lädt diese Leute zu sich nach Hause ein, um Zeit mit ihnen zu verbringen und zu essen. Und das tat er, weil ihm viel an seinen Kollegen, an seinen Freunden lag. Er war so fasziniert von Jesus, dass er sagte, die sollen Jesus auch kennenlernen können. Ich möchte, dass sie eine Chance bekommen. Und diese Chance hat er geschaffen mit dieser Party. Und vielleicht denkst du dir jetzt, boah, das ist ja klasse. Das könnte auch mein Weg sein. Und ich sage wieder, vielleicht. Schauen wir uns an, was Levi für ein Typ war. Tag für Tag saß er an seiner Zollstation. Er begegnete Tausenden von Menschen. Der muss ein gutes Gedächtnis für Gesichter und Namen gehabt haben. Und er muss gut darin gewesen sein, schnell Kontakt zu Leuten aufzunehmen. Er muss beziehungsorientiert gewesen sein. Er durfte die Leute nicht nur ausnehmen, er musste auch ihr Vertrauen gewinnen, leben und leben lassen. In der heutigen Zeit, wo viele Menschen überhaupt keinen Zugang mehr zu Kirche und Gemeinde haben und keine Christen kennen, und ihnen die Inhalte christlichen Glaubens fremd geworden sind, ist so ein beziehungsorientierter Weg für viele oft der einzige Weg, wie sie etwas von Jesus erfahren können. Ob es dein Weg ist? Vielleicht, wenn du gerne mit Freunden zu langen Gesprächen zusammensitzt, wenn du auch mal geduldig zuhören kannst, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und gute Ratschläge auszuteilen. Wenn du gerne auf Menschen zugehst, auch auf Menschen, die mit Gemeinde und Kirche nichts am Hut haben. Und wenn dir wirklich Menschen wichtig sind, wenn es dir Spaß macht, sie einzuladen, mit ihnen zu essen, in Ruhe dich mit ihnen zu unterhalten und sie auch zusammenzubringen mit anderen Christen. Wenn das so ist, ist das vielleicht dein Weg. Aber es gibt noch andere Wege und ich möchte als letztes uns den Weg von Tabitha nennen. Apostelgeschichte 9, Vers 36, in Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, ihr griechischer Name war Dorkas, beides bedeutet Gazelle, sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Also die Tabitha, die Dorkas in der Hafenstadt Joppe, nicht weit weg von Jerusalem, die hatte eine Sache, die sie besonders gut konnte, nämlich nähen und schneidern. Sie hatte eine Begabung dafür, Kleider und Mäntel anzufertigen. Das machte ihr Riesenspaß. Und mit dieser Begabung hat sie nun nicht nur für sich und ihre beste Freundin eine Kollektion schicker Klamotten designt, sondern vielen Witwen und anderen, die es in der Stadt brauchten, mit den notwendigen Kleidern versorgt. Und auf diese Art und Weise wurde sie für andere zu einer Brücke zu Jesus. Denn sie hat ihr Christsein nicht versteckt. Die Menschen wussten, dass sie zu den Anhängern von Jesus gehörte. Und ich denke, die Menschen spürten, dass die Motivation, so zu helfen, darin lag, dass sie Jesus kannte, dass sie seine Liebe kennengelernt hatte. Es machte Tabitha Spaß, Nächstenliebe auf solch praktische Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Ein solcher Weg für andere Menschen zu einer Brücke zu Jesus zu werden, ist nicht besonders spektakulär. Und das dauert oft lange, lange Zeit, bis Menschen da etwas verstehen und sich öffnen. Aber es ist für viele Menschen, damals im Römischen Reich und auch heute vor allem zum Beispiel in Ländern, wo Christen verfolgt werden, ist dieser Weg ein Weg, wo Menschen Jesus entdecken und zu Jesus finden. Menschen, die nie von sich aus einen Schritt auf Christen oder auf Kirche, Gemeinde zugetan hätten. Ist das dein Weg? Vielleicht, wenn du ausgeprägte Fähigkeiten hast, Hobbys, wenn du gut zum Beispiel Autos reparieren kannst, in Informatik gut bist, wenn du handwerklich fit bist, ja? Und wenn du diese Fähigkeiten dann zu Jesus bringst und zu ihm betest, Herr, wie kann ich da mit anderen Menschen dienen? Dann kannst du so zu einer Brücke zu Jesus für andere Menschen werden, für deine Freunde werden. Ich höre jetzt mal auf, es gibt weitere Wege, das kann man alles gar nicht entfalten hier jetzt. Einladende Wege, zeugnishafte Wege und. Oft ist es eine Mischung verschiedener Wege, wie wir zu einer Brücke zu Jesus werden können. Wichtig ist dieses, sei du selbst. So, wie es dir entspricht, darfst du zu einer Brücke zu Jesus werden. Das wird stimmig, das wird überzeugend, das passt zu dir. Und am Anfang steht das Herzensanliegen, wie wir das gesagt haben. Das Herzensanliegen, ich möchte, ich wünsche mir das von Herzen, dass ich für meine Freunde eine Brücke zu Jesus werde. Und ein ermutigender Gedanke noch zum Schluss. Wenn es denn dann tatsächlich passiert, dass ein Mensch zu Jesus kommt, dann sind zu 99% aller Fälle mehrere Menschen beteiligt. Und das ist wie eine Kette. Das heißt also, wenn wir für einen Menschen zu einer Brücke zu Jesus werden, dann ist das nur ein Glied von vielen Gliedern einer Kette. Und das heißt nicht, dass er sich sofort oder dass sie sich sofort bekehrt, entscheidet, aber das ist ein Schritt, dass jemand Vertrauen fasst, Interesse zeigt, etwas mehr von Jesus versteht und auf der geistlichen Reise einen Schritt weiterkommt. Viele Menschen, die allermeisten Menschen, brauchen viele solcher Begegnungen mit anderen Menschen, mit Christen, bis sie an den Punkt dann kommen, wo sie sagen, ja, Jesus, das ist auch mein Weg. Willst du so ein Kettenglied werden für andere Menschen? Dann bitte Gott, dann bitte Jesus, dass er dir zeigt, was dein persönlicher Weg ist. Und in den Hauskreisen in dieser Woche werden wir dieses Thema weiter vertiefen. Da kann man dann weiter drüber nachdenken. Amen.
Ja, wir möchten jetzt ein paar Lieder singen. Ihr könnt dazu aufstehen, wenn ihr wollt. Nach dem dritten Lied gibt es Zeit für Zeugnisse. Man kann immer noch überlegen, ob man hier eine Begegnung mit Gott oder anderen Christen etwas dazu sagen möchte. Voller Freude, sein Haus.
ist voll Musik. Hier ist ein Ort des Friedens. Hier findest du das Glück. Halleluja. Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. Halleluja, 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 du begeisterst mich.
Nacht
Kraft wird, denn ich zu dir. Du bist so gut zu mir, du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf, wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich die, lobe deinen Namen, Herr. Von deinem Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich die, lobe deinen Namen,
Herr. Falls du es also erlebt hast, dass jemand anders dir mit seiner ganz bestimmten Art und Weise gezeigt hat, wie groß Gott ist oder wie seine Liebe in dir durchgedrungen ist dadurch, herzliche Einladung zu kommen. Zeitlich gesehen ist es so, dass ihr euch darüber ja schon Gedanken gemacht habt und ich würde mich freuen, wenn ihr das später untereinander auch viel teilen würdet. Und jetzt gebe ich das Mikro einfach für 1 bis 2 Leute frei, die das kurz mit uns teilen dürfen.
Wir haben eben Sebastian ins die Theologische Hochschule verabschiedet und 2 Dinge sind für mich in diesen 5 Jahren total wichtig gewesen. Das eine war, dass als ich dorthin kam, ziemlich bald Probleme kriegte und zwar mehr psychischer Art und ich merkte, dass ich manche Dinge in meinem Leben erlebt habe und die mich sehr verletzt hatten. Und meine Dozenten nahmen das wahr und sagten dann, Arne, oder wir wurden damals noch gesiezt, ich glaube, das hat sich geändert, Herr Völkel, Bruder Völkel, da müssen Sie was tun, sonst denken wir, werden Sie hier nicht mehr lange bleiben können. Und dann hat sich einer der Dozenten meiner angenommen, wir haben uns über lange Zeit regelmäßig getroffen und ich konnte die Dinge, die in meinem Herzen sehr verletzend waren und dort wie so ein bitterer, wie so eine bittere Wurzel immer wieder aufgärten, die konnten wir da bearbeiten und da hat mich Christus heil gemacht. Das ist das Erste, was mich sehr bewegt hat, also er, der mir Jesus nahegebracht hat durch die Art einer seelsorgerlichen Begleitung. Und der Zweite, der für mich auch an der Theologischen Hochschule total wichtig war, war mein Lehrer für Dogmatik, weil der das andere Element, das für mich persönlich im Glauben sehr wichtig ist, nämlich das intellektuelle Verstehen, da meine Not erkannt hat. Und ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass ich da diese Fragen stellen durfte, die man in der Gemeinde nicht stellen darf. Und dass er mich dafür nicht verurteilt hat, sondern dass er sich die Mühe gegeben hat, in mein Denken hineinzugehen und mir als ein weiser Begleiter mich intellektuell auch so zu führen, dass ich am Ende ganz vom Kopf her auch Ja sagen konnte zu diesem Jesus Christus. Und so ist deswegen in meinem Leben Herz und Verstand 2 Elemente, die zusammenfinden sollen. Und ja, das sind 2 Menschen, die in meinem Leben entscheidend wichtig waren. Die sind nun schon alt geworden. Aber mein eigenes Ziel ist, ein Mensch zu sein, der auch anderen Menschen genau an diesen beiden Stellen entgegenkommt und sie hilft, sich in Jesus zu verankern.
Anna hat mir schon gesagt, sie soll kurz machen, keine Sorge, keine Predigt. Es gab eine Zeit, wo ich, ich sehe das immer, wie das Jahr schnell vorbeiging. Letztes Jahr fing ich an, auch hier den Gottesdienst zu besuchen, das war auch sehr bereichernd, aber es gab eine Zeit, wo ich psychisch fast am Ende war, wohnungslos war. Und da gibt's eine Person, der möchte ich besonders danken, die ist hier in der Gemeinde, die mich in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, scheiße, wie geht's weiter? Das ist Jens, der möchte ich einfach nur Danke sagen. Das war's eigentlich.
Ja, nutzt die Chance, Danke zu sagen untereinander. Heute gibt es eine ganz besondere Möglichkeit dazu. Wir wollen nämlich gleich gemeinsam zusammen Mittag essen hier vor Ort. Ob du was mitgebracht hast oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Sei einfach dabei draußen. Ich glaube, wir machen es heute drin. So wurde es letzte Woche angekündigt, dabei zu sein. Genauso möchte ich dich einladen, wenn du gemerkt hast, ja, da gibt's noch so viel in mir an Fragen, ob das eigentlich ein Herzensanliegen ist oder nicht, oder auch, wie ich meinen Stil herausfinden kann, komm doch auch ins Gespräch mit Leuten, die du vielleicht gut kennst in deinem Hauskreis, aber ich lade dich auch ein, dafür beten zu lassen, dass du Leute findest, oder auch im Gebet habe ich es hier vorne schon ganz oft erlebt, dass sich dabei auch ein Gespräch entwickeln kann über die Fragen, die man hat. Und auch dazu lade ich dich ein, einfach wenn du merkst, ja eigentlich ist es etwas, was ich mit im Gebet vor Gott bewegen sollte, das zu nutzen heute hier. Da ist noch genug Essen für dich da, wenn du danach rauskommst. Dann möchte ich noch ein paar andere Dinge ansagen, die ihr auch hinten finden könnt. Und zwar Arne Völkel ist zwar heute hier, aber er ist noch in der berufsfreien Zeit. Das bedeutet, das steht hinten nämlich auch nicht drauf, dass kein offenes Pastorenbüro am Mittwoch stattfindet. Da müsst ihr noch eine Woche warten. Und dann möchte ich sagen, wenn ihr euch mal Eversbach ansehen wolltet und ihr seid Männer, dann habt ihr die Möglichkeit, nicht wahr, Markus? Nächste Woche steht doch mal auf, noch mit ihm zusammen, mit Markus Wachovius, zum FWG-Männertag zu fahren und einfach mal zu gucken, wo war Arne und Rolf und wo geht eigentlich Sebastian hin? Herzliche Einladung dazu. Und dann hat Rolf noch gemeinsam mit Karin und Sandra, eine Ansage für einen Gebetstag.
Ja, wir drei stehen hier stellvertretend für das Planungsteam vom Gebetstag und wir laden euch ganz herzlich ein für den 27. September von 10 bis 1 Uhr hier in die Gemeinde zu kommen, in den Kegosaal. Hab vorhin gedacht, wenn du denkst, das ist lange, du kannst auch für eine Stunde kommen, sag ich jetzt mal so ganz frech. Wir haben das nicht abgesprochen. Aber ich dachte, wenn jemand sagt, naja, so für eine Stunde könnte ich kommen, dann habe ich wieder was zu tun, was wichtig ist, dann komm doch auch mal für eine Stunde. Und ich habe gedacht, ich lade heute mal alle ein, die noch nie da waren. Also wenn du noch nie da warst beim Gebetstag, dann nutzt die Chance, in 2-3 Wochen ist das, ne? Genau, in 3 Wochen zu kommen. Und wir haben so 3 Blöcke. Der erste, den wird die Karin gleich noch ein bisschen näher beschreiben, der hat auch mit dem Thema 42 Tage zu tun. Und da werden wir Gelegenheit haben, auch ganz persönlich miteinander ins Gespräch zu kommen und zu beten für die Freunde, die ihr auf dem Herzen habt. Ja, Karin, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen und der Rolf zu den anderen beiden Blöcken. Ist gut?
Ja, auch von mir eine herzliche Einladung. Dieser erste Block, wo wir über unsere Freunde sprechen, uns austauschen und dann auch füreinander beten und auch für die Freunde beten wollen, den haben wir diesmal ganz anders gestaltet als sonst. Wir werden nämlich eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Wir werden also ein bisschen was essen. Und das ist deshalb, weil das ja immer so ist, wenn man zusammen isst, dann sind die Gespräche ganz anders. Die sind tiefer, die sind echter. Und man tauscht sich viel besser aus. Und wir glauben, dass das einfach gut ist, beim Brötchen ganz einfaches Frühstück miteinander zu essen. Es ist sehr hilfreich, wenn ihr euch deshalb anmeldet. Dann können wir das ein bisschen besser planen, wegen Tische stellen, Brötchen kaufen. Also sprecht mich an oder schreibt mir eine Mail. Ne? Ja, genau, danke.
Ich schicke auch noch morgen eine Mail rum mit Karins Adresse und mit diesen Infos noch einmal für alle an euch.
Ja, und ansonsten gibt es dann noch das Gebet für Irak, Syrien, für die ganze Situation dort mit IS. Da wollen wir für beten, ganz besonders als ein Schwerpunkt. Wir wollen beten für Kranke unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde. Und es wird eine Zeit mit Lobpreis geben. Also das ist so das volle, gerüttelte, gedrückte und geschüttelte Maß dieses Gebetstags.
Beten macht einen Unterschied, deswegen kommt bitte.
Ja, Jetzt wollen wir gleich uns unter den Segen Gottes stellen. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Und ich möchte den Vers, den ich am Anfang gelesen habe, noch einmal lesen. Und ganz überraschend kommt dann nämlich ein folgender Vers, der sehr mutmachend ist, wie ich finde. Also, so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Aber diesen kostbaren Schatz, den tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Gott, ich danke dir dafür, dass wir zerbrechliche Gefäße sein dürfen sogar. Dass du uns benutzen möchtest, obwohl wir uns manchmal zerbrochen fühlen. Dass du was Großes vorhast und dass dadurch deine Größe eigentlich noch größer da deutlich wird. Und ich danke dir für die Ermutigung heute, dass wir so sein dürfen, wie wir sind bei dir. Und ja, so möchte ich euch einfach segnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr seid begabte, geliebte Kinder Gottes. Amen. Und jetzt singen wir noch gemeinsam ein Lied und dann das Ende.
Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron.